Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo und herzlich willkommen zur Ruhestörung.
Na, wann war das letzte Mal, dass ihr eine Hotline angerufen habt und dabei wohlbemerkt nicht verzweifelt seid? Ich versuche das ja tatsächlich tunlichst zu vermeiden, weil ich es wirklich kaum aushalte, wenn ich, nachdem ich zum 8. Mal irgendeine Nummer in den Hörer genuschelt habe oder mich wie in einem auditiven Labyrinth durch die Wählen Sie bitte die Nummer X-Abbiegung gekämpft habe, dann doch letztlich ergebnislos dastehe. Da kann man schon mal die Geduld verlieren. Aber glücklicherweise gibt es seit kurzem eine Hotline, die uns in jeder Lebenslage zur Seite steht und uns sicherlich nicht minutenlang verspricht, mit dem nächsten ominösen Mitarbeitenden verbunden zu werden, nämlich die Hotline Ace.
Sweet Talk.
Welcome to Hotline Ace.
Ace.
This is the place to come to if you really don't want any advice.
Auch mal erfrischend, wenn einem jemand heutzutage vielleicht auch mal keine klugen Ratschläge geben will. Hinter der Nummer 0664998213 und 3 mal die 3 plus österreichische Vorwahl verbergen sich aber nicht etwa zwei müde gewordene TelefonseelsorgerInnen, sondern Baser und Eski, die zusammen das Wiener Popduo Ace bilden und gerade erst am 24. Juni ihr Debütalbum via Ink Music veröffentlichten. Und das klingt derartig verheißungsvoll, dass ich dachte, es lohnt sich mal da einen genaueren Blick drauf zu werfen und mir die beiden vielleicht auch mal an den Ruhestörungstisch zu holen. Leider war Eski an dem Tag spontan verhindert, Grüße an der Stelle, aber dafür habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe mit Baser unterhalten und so einiges über die zwei Sandkastenfreundinnen, ihre Musik und natürlich ihre Hotline erfahren. Zunächst hören wir aber mal in die Musik des Duos rein. Das ist der Song Sudoku. Schön, dass ihr zuhört. Ihrem ersten Album Hotline Ace ein Auszug aus Sudoku. Wer ist nun aber dieses frisch ins Musikradar geschossene Duo mit diesem samtweichen lässigen Sound und der angenehmen unprätentiösen Haltung? Nun, die BFFs Baser und Eski stammen aus Oberösterreich und genau dort lernten sie sich auch kennen. Vor über 20 Jahren. Wie genau das war, erzählt Baser am besten einfach mal selbst.
Okay, also wir kennen uns seit wir eigentlich 3 Jahre alt sind und wir sind jetzt beide 24, also wirklich schon unser ganzes Leben lang. Und es war irgendwie, unsere Eltern waren Nachbarn und dann haben sie sich irgendwie angesprochen irgendwann und haben sich dann halt befreundet. Unsere Mütter sind immer noch so Best Friends und dann als Kind waren wir halt, glaube ich, gezwungen auch miteinander abzuhängen und irgendwann haben wir uns gedacht, okay, machen wir was draus. Dann waren wir auch eine Zeit lang in derselben Schule und halt danach immer zusammen eben gechillt, viel Musik gemacht eigentlich. Also irgendwie, ich kenne mein Leben gar nicht jetzt ohne Eski, würde ich sagen.
Also gab es zwischen den beiden wirklich nie irgendwie mal Funkstille? Ich meine, ist ja nicht so, dass die Zeit zwischen 3 und 24 nicht einen ordentlichen Entwicklungsspielraum zuließe, der vielleicht nicht immer parallel, sondern ja eben auch mal in ganz andere Richtung, zumindest kurzweilig verlaufen kann.
So wirklich aus den Augen verloren würde ich nicht sagen. Wir hatten zur Schulzeit immer wieder so ein paar Monate, wo wir weniger Kontakt hatten, aber jetzt nie so, dass wir jetzt einen Streit hatten und dann keinen Kontakt oder so, sondern halt beide haben jetzt irgendwie kurz einen anderen Freundeskreis gehabt und so, aber wir waren trotzdem immer so im Leben voneinander. Es war nie so, dass wir komplett unterschiedliche Welten hatten, so voll. Vor allem halt, weil die Familie dann auch öfter zusammengekommen ist. Also eigentlich waren wir fast gezwungen. Voll.
Ja, dennoch ist das schon beachtlich und sollte dann wohl einfach so sein mit den beiden. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass man sie, genauso wie vielleicht so 25 Jahre verheiratete, immer noch händehaltende Paare ständig danach fragt, was denn ihr Rezept sei. Ob sie den ultimativen Tipp haben, wie man es schafft, eine Freundschaft so lange zu halten, oder?
Ja, schon. Und auch uroft zu fragen, ob wir uns nicht irgendwie am Sack gehen und uns nerven. Aber das Ding ist dadurch, wie vorhin schon gesagt, ich kenne mein Leben gar nicht ohne SG. Und drum auch so, egal wie viele Veränderungen wir durchgemacht haben, die Person war halt immer konstant da und hat alles mitbekommen. Und es ist nicht so ein, ich erzähle ihr etwas, das passiert ist, sondern sie ist halt live dabei, wenn das passiert. Deswegen verschwimmt das, finde ich, ein bisschen. Und so, deswegen hat man auch nicht wirklich so, wir haben immer wieder Diskussionen, aber nie so ein wirklicher Streit, weil ich glaube, wir haben so einen bestimmten Respekt und wir kennen unsere Grenzen und wissen, wann es eben mal Pause ist und wann nicht und können das recht gut einschätzen, glaube ich. Und kontrollieren, voll.
Gut für die beiden und gut für uns, denn so haben wir heute etwas von der Musik, die sie seit geraumer Zeit miteinander machen, die sie selbst als Sad Sexy Pop bezeichnen. Der harmonische Einklang der beiden könnte natürlich darauf schließen, dass sie auch, was ihren musikalischen Background, ihre musikalische Sozialisation anbelangt, immer auf derselben Welle unterwegs waren. Das stimmt aber tatsächlich nur zum Teil, wie mir Beza erzählte.
Eigentlich sehr unterschiedlich, weil unsere Eltern, beide Seiten, haben eben viel türkische Musik oder fast nur türkische Musik gehört, so wirklich alte türkische Volkslieder. Also teils mit sowas aufgewachsen. Und wir zwei hatten dann aber schon so zur Schulzeit einen relativ unterschiedlichen Musikgeschmack, weil Eski schon viel... Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Ich würde jetzt sagen Heavy Metal, Punk Rock, sowas in die Richtung. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und ich habe schon sehr früh Hip-Hop viel gehört oder sowas wie Frank Ocean in die Richtung. Und ich habe immer wieder versucht, sie auch damit reinzubringen. Sie war am Anfang echt nicht sehr begeistert davon. Aber wir hatten so ein paar Artists, die wir doch schon zusammen gefeiert haben. So Justin Bieber-Phase hatten wir beide. Oder dann eben, wie wir angefangen haben, Musik zu machen, haben wir sehr viel Lana Del Rey gecovert. Und so haben wir dann, finde ich, auch musikalisch irgendwie zusammengefunden. Voll. Und ab dem Zeitpunkt dann irgendwie haben sich auch unsere Musikgeschmäcker eben vereint. Dann haben wir eben mehr ähnliche Musik gehört als jetzt früher, würde ich sagen.
Ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn verschiedene Inputs zusammenkommen. Das bereichert ja und wenn alles klappt, trifft man sich sehr gut in der Mitte. Und ohne da jetzt so irre viel reinzudeuten, aber man könnte schon sagen, dass man die Variabilität der Inspiration der beiden durchaus hört. Denn, naja, so richtig greifbar ist ihr Klangbild nicht. Es ist umgarnend, sinnlich, unaufgeregt und gechillt, ohne dabei jemals ins belanglose Fahrstuhl-eske abzudriften. Es ist tiefgründig, ohne sich aber so bitter ernst zu nehmen und melancholisch, aber positiv zugleich. Ja, wenn ein Mensch versucht, Musik in Worte zu kleiden, kommt sowas bei raus. Hört am besten einfach mal selbst. Songs auf der Platte, auf dem ich als erstes hängen geblieben bin, Sad Sensations. Und wie kam es aber nun dazu, dass die beiden nicht nur Musik gehört, sondern auch irgendwann mal angefangen haben, selbst zu machen?
Ich glaube, wir waren beide einfach schon konfrontiert mit dem. Also ich weiß, bei Eski, ihre Mutter hat sie in die Musikschule sehr früh geschickt. Also sie hat Erziehung bekommen und bei mir, mein Vater hat halt viel Musik gemacht zu Hause. Und wir hatten immer eine akustische Gitarre zu Hause stehen und irgendwann hat meine Schwester sie halt mal genommen und ausprobiert. dann auch in der Schule uroft waren so Freunde, die urgerne Musik gemacht haben. Und ich weiß noch genau, einer hat dann seine E-Gitarre mitgenommen und ich war so begeistert. Und das war für mich so der Punkt, weil die akustische hat mich nie so sehr interessiert. Und dann, als ich die E-Gitarre gesehen habe, war ich so, wow, man kann so viele Sounds machen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann angefangen habe und mich auch so beim Produzieren und so ein bisschen versucht habe. Ja, und dann, ich glaube, das war vielleicht eher so random eigentlich. Es war nie geplant, dass wir so waren, hey, wir machen jetzt Musik. Sondern wenn man halt zusammen nach der Schule zu Hause chillt, dann irgendwann gehen die Aktivitäten aus. Und ich glaube, wir waren halt so, okay, da liegt eine Gitarre, versuch mal was. Voll. Weil wir waren jetzt auch nicht so die Kinder, die urviel, wir sind jetzt nicht ausgegangen oder so recht viel, weil unsere Eltern relativ streng waren. Also entweder waren wir draußen Fahrrad fahren oder halt Musik machen.
Ja, es gibt schlechtere Dinge, die man mit seiner Freizeit anfangen kann, als Musik zu machen, finde ich. Während sich Baeser also irgendwann als Autodidaktin Gitarrespielen beibringt, fokussiert sich Eski, deren Name im Übrigen auf Türkisch schöner und passenderweise so viel wie Melodie bedeutet, eher auf die Texte und den Gesang. Doch das, was sie zunächst aufs Papier bringt und mitunter bei Tumblr zum Beispiel veröffentlicht, sind noch viel mehr Gedichte ohne musikalischen Rahmen und vor allem gar nicht gleich auf Englisch, die Sprache, die heute die Hauptrolle in Aes Musik spielt.
Lustigerweise waren die meisten auf Deutsch. Und wir haben dann eh auch am Anfang, weil ich habe auch immer Instrumentals gemacht, und wir haben dann einmal sogar versucht, so einen Song zu schreiben. Und ich weiß noch, da war der Text auf Deutsch. Und dann haben wir so einen Song gemacht, aber irgendwie, wir waren ur-excited zwar, aber irgendwas hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann irgendwann ist es halt so passiert, dass ich auf Instagram ein Snippet hochgeladen habe und dann war sie so, hey, kannst du mir das schicken, das klingt urcool, war so nebenan im Zimmer in der WG und hat dann einen englischen Text geschrieben, also zum ersten Mal so zur Musik, und so ist dann der erste Song entstanden, das war dann Common Ground von der EP. There's no such thing as common ground.
Besagter erster Song in Aes Geschichte sozusagen, Common Ground aus der ersten 2020 erschienenen EP Dead Heat. Und wie Baeser es bereits angedeutet hat, natürlich haben die beiden auch bis vor einem Jahr sogar noch zusammen gewohnt. Damals zogen sie nämlich gemeinsam nach Wien und doch hat es eine Weile gedauert, bis die beiden begannen, ihre eigene Musik zu machen. Erstmal wird sich dahin nämlich der Zugang durch das Covern von beispielsweise Lana Del Rey Songs gelegt, bis dann besagter Funke überspringt und Aes entsteht. Was den Namen anbelangt, man könnte den natürlich mit dem heiß ersehnten Ass im Kartendeck übersetzen, aber eigentlich entstand der vielmehr aus der Fusion der Vornamen beider Ladies. Aesa wollten sie sich ursprünglich nennen, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Da es allerdings schon eine US-amerikanische Musikerin mit gleichen Namen gibt, wurden kurzerhand die Vokale vertauscht und herauskam Aes. Viel klangvoller, finde ich. Aber gut, so viel zur etymologischen Namenstrivia. Bei meinen Vorbereitungen bin ich auf eine Aussage von Baeser gestoßen, in der sie meinte, dass wenn die beiden miteinander jammen, ganz gleich, wie viele Einflüsse da schon eine Rolle spielen, immer irgendwann auch das Türkische mit durchkommt in ihrer Musik. Ich habe sie mal gefragt, wie genau sie das meint.
Ja, das ist so halt entweder das Türkische in der Musik, das sind so die Verzierungen. Wenn man jetzt auf einem Instrument eine Note spielt, man spielt nie so den einzelnen Ton, sondern man verziert halt immer so rundherum um die Tonleiter. Und das kommt halt so, manchmal, wenn Eski singt, verziert sie halt so das Wort, und ich mache es halt, wenn ich mit der Gitarre einen Ton spiele, dass ich nie den einzigen Ton spiele, sondern halt drei verschiedene noch. Das haben wir damit gemeint, dass wir das gerne machen. Aber es ist auch nicht so ein Ding von, das muss jetzt drinnen sein, sondern mir kommt das halt natürlich beim Spielen. Dadurch, dass ich halt so aufgewachsen bin, mein Vater hat immer Saz gespielt, das ist dieses eine türkische Laute eigentlich. Und ich habe nie gehört, dass er einen Ton einzeln gespielt hat. Es war einfach das ganze Lied nur voll mit Verzierungen. Das heißt, ich bin so aufgewachsen und deswegen mache ich es auch selber so. Und dadurch, dass ich es halt, dass ich mir selber beigebracht habe, jetzt Gitarre zu spielen, konnte ich es, glaube ich, gar nicht anders machen, weil ich wollte mich nicht so auf Noten irgendwie fixieren, weil es hat mich irgendwie eingeschränkt in meinem kreativen Prozess und deswegen, es kam auch so unnatürlich.
Und könnte das Türkische denn bei den beiden auch mal textlich eine Rolle spielen, also für die Lyrics? Deutsch, wie wir vorhin gehört haben, ja vielleicht erstmal eher nicht.
Also Eski sagt immer, wenn sie irgendwann mal authentisch kommt, dann why not? Aber wir sind jetzt nicht so auf, es muss unbedingt ein deutscher Text oder unbedingt ein türkischer Text. Gerade ist es so, dass wir reden halt auch sehr viel Englisch oder halt gemischt mit Deutsch. Und Eski meint auch, dass ihre Gedanken viel auf Englisch sind. Deswegen, I guess, ist es natürlich, dass ihre Texte auch Englisch rauskommen. Aber falls es irgendwann mal sich ergibt, warum nicht? Wir sind da jetzt nicht so streng, dass es nur Englisch sein darf. Voll. Aber zurzeit würde sich Deutsch zum Beispiel auch nicht authentisch anfühlen. Genau.
Nachvollziehbar. Wobei man zum Beispiel bei der Kollabo mit Eli Preis aus dem vergangenen Jahr schon mal hört, dass Deutsch auch ganz gut zu Ace Sound passen könnte.
Klare Versprechungen für mich, als wäre ich wieder 15 und oh so naiv. Mein Herz war am Brechen schon tausendmal, doch keinmal habe ich mich so wie mit dir gefühlt. Baby, deine Augen sagen, du kannst mir vertrauen. Dasselbe sagen sie den anderen Frauen. Ich würde dem, was du sagst, auch nur zu gern noch einmal glauben. Doch auf kaputtem Fundament lässt sich nichts bauen. Hat wie eine Karte, ja, ich hab mich verloren. Alles schon gesagt und mir selbst was geschworen. Nie wieder wollte ich hier sein, nie wieder bei dir sein.
Alles, was du mir gibst, sind leere Versprechen. So heißt diese Single. Und leere Versprechen sind zweifellos eine Sache, die einen ziemlich runterziehen und demoralisieren können, weil sie auf krude Weise ja immer wieder Hoffnung auf sehr dünnes Eis bauen, das dann doch jedes Mal zum Einbrechen bestimmt ist. Und Enttäuschung ist auch eines der Kernthemen auf Ace EP Dead Heat, auf der Freundschaften verarbeitet werden, die sich leider am Ende als oberflächlich und haltlos erwiesen haben. Dementsprechend ist die Grundstimmung der Songs eher schwermütig.
Ja, schon. Also jetzt im Album finde ich nicht so, aber in der EP, die war schon sehr melancholisch einfach. Aber ich glaube, wir waren einfach auch selbst persönlich einfach in einer komplett anderen Lage und Situation als jetzt. Deswegen ist die EP auch so tense für uns. Und jetzt ist es einfach viel lockerer, weil damals auch so, wir sind mit Dingen, die uns beschäftigt oder belastet haben, einfach nicht so locker umgegangen wie jetzt. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Also das stimmt schon, dass die EP sehr tense rüberkommt, das finden wir auch. Aber so haben wir es gebraucht.
Und dann war das für den Moment auch genau richtig so. Und mal ehrlich, Ace wären ja auch nicht die Ersten, denen Traurigkeit musikalische Flügel verleiht. Würde Baser denn sagen, dass man vielleicht sogar generell bessere Musik schreibt oder besser Musik schreibt, wenn man traurig ist?
Ja, stimmt schon. Ich denke mir immer, es ist so problematisch, aber irgendwie, es stimmt schon. Keine Ahnung, weil ich finde, wenn du jetzt nicht wirklich einen Grund hast, sage ich mal, dann musst du dir wirklich aktiv denken, okay, ich will jetzt einen Song über dieses Thema schreiben. Und ich finde es immer leichter, wenn es dir einfach von selbst kommt. Und ich finde, wenn es einem halt gerade schlecht geht, dann braucht man irgendwie oder sucht einfach nach Sachen, die das Gefühl irgendwie leichter machen oder dir helfen, dass du dich ein bisschen lernen kannst. Und Musik ist halt so ein Tool, das man dann gut verwenden kann. Und es stimmt schon. Also ich würde auch sagen, wenn es uns schlecht geht, kommen die meisten Ideen. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber voll. Aber es ist eh auch gut, weil es hilft ja dann und wenn wir es dann mal rauslassen, dann geht es uns ja besser. Deswegen denke ich mir, passt ja eh.
Genauso ist es. Anstrengend war es natürlich mitunter dennoch, aber nicht nur aus emotionalen Gründen, sondern weil es eben manchmal auch Songs gibt, die nicht ganz so wollen wie man selbst. Das Stück Laundry Room zum Beispiel hat den beiden schon einiges abverlangt.
Boah, wir haben einfach so 15 Versionen von diesem Song gehabt und irgendwie, Es ist halt irgendwie so entstanden, die Essie war in Oberösterreich in ihrem Kinderzimmer und hat da den Song geschrieben und es waren so 3 Akkorde und sie hat mir das geschickt und war so, hey, du wirst das hassen, das sind nur 3 Akkorde, aber irgendwie finde ich es cool und ich habe es urschön gefunden. Und man denkt immer, dass es dann urleicht ist, so einen Song aufzunehmen, weil es sind ja nur 3 Akkorde, aber ich finde, das macht es viel schwieriger, weil der Song hat einfach so monoton geklungen die ganze Zeit und wir haben es irgendwie nicht ganz geschafft, das irgendwie aufzubrechen und es aufregender zu machen, aber trotzdem, dass die Essenz noch bleibt, dass die eigentlich nicht gut geht, das war das Schwierige, was uns so herausgefordert hat. Aber ich finde, es war auch wichtig, dass wir das hatten, weil es hat mich zumindest musikalisch ich war wirklich, es hat mich sehr herausgefordert, aber ich finde es gut, dass es so passiert ist.
Beispiel dafür, dass es manchmal wirklich hilfreich ist, sich nicht endlos im Kreis zu drehen, sondern einfach auch mal jemand Drittes dazu zu holen, in diesem Fall den Produzenten Jakob Herber. Ein Auszug aus Laundry Room war das. Nun ist Musikmachen gerade so persönliche, ja, aber nicht unbedingt eine Sache, bei der es einem total leicht fällt, jemanden von außen in den Prozess mit einzubeziehen, kann ich mir vorstellen. Fiel das den beiden schwer oder hat es das Ganze eher wirklich schnell erleichtert?
Eigentlich eher erleichternd, weil wir haben davor mit jemand anderem zusammengearbeitet, der für uns das recorded hat. Und wir waren halt alle drei schon, ich glaube, zu tief in dem drinnen und uns ist einfach nichts mehr eingefallen. Und dann haben wir eh auch schon mit Jakob zusammengearbeitet für die anderen Songs. Und dann haben wir es mit ihm nochmal probiert und dann hat es funktioniert. Also meistens ist es gut, weil wenn du lange schon an einem Projekt arbeitest, irgendwann hörst du bestimmte Sachen nicht mehr raus. Es ist dasselbe, wenn ich jetzt einen Song machen würde und ich finde es urcool. Wenn ich morgen nochmal reinhöre, kann es sein, dass es gar nicht mehr gut klingt. Du musst halt wirklich immer ein bisschen wieder eine Distanz einnehmen zu dem Ganzen. Und ich glaube, das haben wir zu der Zeit nicht geschafft, weil wir auch so den Zeitdruck hatten, dass es jetzt endlich fertig sein muss. Und das war so das Einzige, was uns noch irgendwie zurückgehalten hat. Und das hat uns extrem gestresst und wir haben es nicht geschafft, irgendwie so die Distanz einzunehmen und dann nochmal drauf zu schauen. Deswegen hat das, glaube ich, so lange gedauert.
Mittlerweile ist seit der EP ja aber auch etwas Zeit ins Land gegangen und das taufrische Album ist seit wenigen Wochen draußen. Nun hatten wir ja gerade erst das Thema, dass es sich im traurigen Zustand vielleicht ein bisschen besser Musik machen lässt. Das scheint ja aber für das aktuelle Album nicht unbedingt zu gelten. Hat sich da denn wirklich so viel verändert?
Ich finde so zum Beispiel im Albumprozess war es eigentlich gar nicht so, weil ich würde nicht sagen, dass es uns da schlecht gegangen ist. Zumindest nicht so arg wie zur EP-Zeit. Aber da war es auch mehr so ein Ding von, weil wir zu dritt eben im Jakob zusammen im Studio waren und da ist auch sehr viel in den Songs einfach, was bei uns im Raum passiert ist oder einfach die Atmosphäre, die wir im Raum hatten, ist urviel, finde ich, in der Musik spürbar. Und deswegen war es nicht so ein Ding von, hey, mir geht's jetzt gut und ich schreibe jetzt drüber, wie gut es mir geht, sondern es war wirklich einfach das, was wir in dem Moment gefühlt haben und das war Freude und Aufregung und das alles. Das haben wir dann, glaube ich, irgendwie geschafft, halt in die Musik zu packen. Also es muss nicht immer so sein, aber ich finde schon, dass es ist schon eine Inspirationsquelle eigentlich, voll.
Auf jeden Fall. Aber man hört eben auf dem Album, dass die Herangehensweise an die Schwere sich dann doch um einiges geändert hat. Man hat auf der Platte irgendwie das Gefühl, alles ist um einiges leichter. Hier scheint niemand und nichts mehr gefangen in den eigenen Gefühlen und Gedanken zu sein, sondern Eski und Beza haben sich gewissermaßen wieder die Oberhand zurückgeholt. Nicht zuletzt auch durch eine gesunde Portion Humor, mit denen sie den Krisen und negativen Vibes begegnen und mit ihnen eben nicht mehr auf Biegen und Brechen ringen, sondern sie, ja, vielleicht auch einfach mal so stehen und letztlich auch wieder vorbeiziehen und loszulassen. Nur dann geht's ja bekanntlichermaßen auch wieder leichter vorwärts. So wie bei We Move.
Darling, I hear
auch auf ihrem Album Hotline Ace zu finden. Genauso wie zahlreiche Sprachmemos und Sprachnachrichten, by the way. Und genau das leitet uns zur nächsten Frage gewissermaßen über. Was hat es denn auf sich mit dem Konstrukt-Konzeptalbum rund um Hotline Ace?
Also wir haben es jetzt nicht geplant in dem Sinne, dass wir unbedingt ein Konzeptalbum machen wollten. Aber ich glaube, also wir sind beide große Fans von Konzeptalben, ebenso wie bei Frank Ocean zum Beispiel immer. Und das hat sich auch irgendwie so ergeben, weil eben der erste Song, den wir gemacht haben, war Sweet Talk. Und da war ja auch eine Sprachnachricht, die ich eben an Eske geschickt habe, was wir dann eben reingegeben haben. Und dann auch im Prozess, es hat sich ergeben, dass immer wieder so Sprachnachrichten aufgekommen sind, eben von Eskes Schwester. Es war auch urrandom, es war eine Musik im Hintergrund, die wir gerade gemacht haben. Dann haben wir diese Sprachnachricht einfach kurz, wirklich, es war eine Pause, die wir gerade hatten, haben wir kurz angehört, weil wir in derselben Gruppe sind. Und es hat so perfekt auf den Song drauf gepasst und wir waren so, hey, why not? Und irgendwie hat sich das eben gehäuft und wir haben das ausprobiert die ganze Zeit und das Konzept war dann einfach da eigentlich. Und dann hat Eske irgendwann so gemeint, so as a joke, welcome to Ace Hotline. Und irgendwie hat das urgut gepasst, auch so ihre Stimme war urperfekt wie eine Warteschlange in Person. Und dann dachten wir uns so, ja, okay, warum machen wir nicht einfach eine Selbsthilfe-Hotline? Weil das war auch so die Art, wie wir in der Freundesgruppe miteinander viel kommuniziert haben und dann hat das einfach urgut gepasst.
Klingt ganz danach. Keine Voice-Overs wurden künstlich aufgenommen oder so. Alles ist wirklich direkt aus irgendwelchen wahllos echten Situationen der beiden entstanden. Und diese Hotline, die ich eingangs schon erwähnte, die gibt es auch wirklich. Die kann man tatsächlich anrufen, wenn man möchte.
Genau, man kann eine Sprachnachricht hinterlassen oder auch, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann, falls man nicht anrufen will. Und wir haben ja dann diese Sweet Talk-Episoden angefangen, da war jetzt noch eine draußen, wo wir dann eben diese Nachrichten aufgreifen und Advice geben, aber wir sagen eh dazu, dass es keine wirkliche Hilfe ist. Also es ist nicht so ernst zu nehmen, es ist wirklich einfach mit Humor genommen. Es ist so toxic advice from your best friend. Voll. Also eigentlich wollten wir einfach bisschen das Leben erleichtern, damit alles mit Humor nehmen. Voll.
Was natürlich keineswegs damit gleichzusetzen ist, dass das ganze Thema Mental Health nicht ernst genommen wird oder so.
Ja, es ist gar nicht so ein Ding, dass wir es nicht ernst nehmen. Also natürlich muss man das ernst nehmen, ist ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir haben einfach über die Zeit gemerkt, so, dass wir persönlich nicht so weit kommen, wenn wir immer so negativ drauf fixiert sind. Und das war unser persönlicher Zugang, einfach ein bisschen alles ein bisschen mit Humor zu nehmen. Und wir sind da einfach damit weitergekommen. Das war so unser Zugang eigentlich. Und nicht, weil wir es nicht ernst nehmen, überhaupt nicht. Ich finde, man kann es ja trotzdem ernst nehmen, aber einfach lockerer sehen. Ich weiß nicht.
Den beiden hat es auf jeden Fall gut getan, was man dem Album, wie gesagt, auch anhört. Und wie ist denn jetzt das Gefühl für Baser, nun da die Platte endlich draußen ist? Da kann ja alles passieren, wenn so viel Arbeit irgendwann dann zu einem Ende kommt. Euphorie, vielleicht auch ein Gefühl der Leere. Wie fühlt sie sich dazu?
Ich glaube, da bin ich gerade so, ich habe es noch nicht so realisiert. Es fühlt sich so an, als hätten wir ein Kind auf die Welt gebracht und es ist jetzt 18 und will ausziehen. Und du bist halt so, ja, okay, zieh aus, aber take care. Es stresst dich innerlich, oh so, irgendwie fühlt sich's an für mich, keine Ahnung. Es ist schon was Großes, so erstes Album. Also sehr viel Freude auf jeden Fall, aber auch viel Nervosität. Und wie gesagt, bei mir ist es noch, ich habe es irgendwie nicht so wirklich realisiert. Und ich weiß nicht, wann der Moment kommt, aber ich bin noch so in, okay, ich schwebe noch ein bisschen so dahin.
Verständlich. Und was würde sie aber vielleicht sagen, haben die beiden aus dem ja noch gar nicht so lange andauernden, aber ja ziemlich intensiven Prozess ihres gemeinsamen Musikmachens bisher gelernt? Auf jeden Fall doch bestimmt, dass Musikmachen dann doch deutlich mehr ist als, naja, Musikmachen.
Boah, ganz grundsätzlich, wir haben ja früher überhaupt nicht in einem Raum zusammen Musik machen können. Es war immer sehr getrennt. Ich glaube, weil es auch eben so angefangen hat. Also ich habe die Musik immer in einem Raum gemacht, dann musste Eski rausgehen und ihren Text schreiben und ist dann wieder zu mir gekommen, weil wir irgendwie so Performing Anxiety hatten, glaube ich, voreinander. Das hat sich jetzt auf jeden Fall verändert. Ich glaube auch so im Studioprozess mit Jakob zusammen. Also es waren schon auch Momente, wo wir zu zweit eben in einem Raum Musik gemacht haben und Eski in einem anderen Raum Texte geschrieben hat, aber wir haben auch viel Zeit eigentlich zu dritt verbracht. Was ich auch gut finde, weil wir haben schon eben diese Aufteilung, aber hin und wieder finde ich es auch gut, wenn Eski was zur Musik zu sagen hat oder wir was zum Text. Also das auf jeden Fall. Und ja, wie viel Arbeit da noch drinnen steckt, abgesehen von nur die Musik machen, war uns, denke ich, nicht bewusst. Und wow, also ich glaube, das ist sehr vielen Menschen nicht bewusst. Es steckt wirklich sehr, sehr viel drinnen. Es ist nicht nur, weil ich glaube, die meisten wollen halt einfach nur Musik machen, weil that's what they love. Aber es geht sich leider nicht so aus.
Tja, nee, da muss man wohl einfach sagen, that's showbiz, baby.
Did I catch you smile? Catch you watching me with one eye. Okay with taking up space. Did I do you right? Did I give you time? Has it been too long or has it been enough time? Whatever, baby, we will be just fine. I'm waiting on you, waiting on the sign. Cause I want you closer than what close is. I don't care about where all your clothes is. I know now this is part of showbiz. See you when we...
Ein Snippet aus Showbiz, Baby. Und weil Beza gerade über Anxieties gesprochen hat, wie ist das denn eigentlich live bei den beiden? Ich meine, wenn die zwei schon Probleme hatten, voreinander zu performen, kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass das vor Publikum doch noch schwerer sein muss, oder? Wobei ja wiederum die Angst, geliebten Menschen etwas von sich zu zeigen, manchmal auch mehr Überwindung kosten kann als vor Fremden.
Ja, komischerweise. Beim Performen hatten wir irgendwie bisher noch nie so wirklich arge Anxiety, aber da war es auch so ein Ding, weil auch wenn ich mir dachte, ich werde jetzt nervös, habe ich halt auf die Seite geschaut und habe Eski gesehen und das hat einen dann wieder beruhigt so, was sehr lustig ist, weil eigentlich früher hatten wir voreinander diese Angst, aber dann auf der Bühne denke ich mir so, okay, da ist jemand, den ich so lang kenne, ist, und auch das ist so ein Ding, weil wir schon so eingespielt sind, auch wenn mal jemand einen Fehler machen sollte. Wir checken es halt gleich und müssen das nicht wirklich kommunizieren. Es geht dann halt so mit Augenkontakt oder was auch immer. Und das merkt man dann, glaube ich, auch gar nicht so arg nach außen. Also beim Performen, ich persönlich habe nicht so Anxiety eigentlich. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, weil es ist halt das, was du so lange Zeit lang gemacht hast, kannst du jetzt vorstellen. Und es macht einfach Spaß, finde ich, weil... Ich denke mir da nicht so, keine Ahnung, findet der das jetzt komisch oder was auch immer. Ich habe halt meinen Spaß und es sind Leute da. Ich habe halt eine gute Zeit. Und ich finde so beim Live-Spielen, dadurch, dass es eh so dunkel ist, man sieht die Gesichter eh nicht so wirklich. Ich glaube, wenn das anders wäre, vielleicht wäre ich ein bisschen nervöser.
Ja, mag sein. Das denken sich ja vielleicht auch die ganz Großen im Genre, wenn sie vor ihrem tausendköpfigen Publikum stehen. Apropos, was war denn Bezas erstes Konzert eigentlich? Ich vermute mal irgendwas gemeinsam mit Eski. Vielleicht Justin Bieber?
Unser gemeinsames Erlebnis schon. Mein erstes Konzert war tatsächlich David Guetta in der Tipps Arena in Linz. Das war sehr lustig. Ich war, glaube ich, 12 oder so, keine Ahnung. Aber dann das zweite von mir und mit Eski zusammen, unser erstes war schon Justin Bieber. Ja.
All right, let's go.
Voll.
There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl.
Ah ja, das ist jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her. Bleiben wir mal aber nicht in der Vergangenheit klatschen, sondern schauen uns ja die Zukunft an, nach vorn. Und da habe ich Beza natürlich zum Abschluss mal gefragt, was denn da für Ace alles so ansteht.
Ja, wie gesagt, mal ankommen mit dem Album. Wir haben ein paar Konzerte, Wir würden auch gern mehr spielen, auch international noch ein paar. Ich glaube, für uns persönlich erstmal auch wieder neue Musik machen, schreiben, jammen, weil das ist uns sehr viel abgegangen die letzten Tage oder Monate eigentlich, weil eben so viel Arbeit zu tun war, dass wir diese Zeit gar nicht hatten. Also viel Neues wieder schreiben, aber erstmal würde ich sagen, Konzerte spielen, voll. Das wäre so der nächste. Es ist halt gerade schwer mit den Festivals, weil alles schon ausgebucht ist von vor 2 Jahren. Aber wir haben trotzdem ein paar Shows eigentlich, die noch anstehen.
Und auf die kann sich auf jeden Fall gefreut werden. Ich verlinke euch in der Beschreibung auch nochmal Ace Insta-Account. Da könnt ihr euch bei Interesse natürlich gern auf dem Laufenden halten. Für Ruhestörung geht das übrigens ganz hervorragend hingegen, wenn ihr den Podcast abonniert. Ansonsten kommentiert ihn auch gern oder empfehlt ihn weiter. Dann wird auch den hier gastierenden tollen MusikerInnen wie Ace ein wenig mehr Aufmerksamkeit zuteil. Und damit, ihr Lieben, war es das auch für heute schon wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder und wie auch schon letzte Woche bei Borkow endet diese Folge mit einem Musiktipp der KünstlerInnen selbst. Zuvor bedanke ich mich natürlich nochmal herzlich für eure Aufmerksamkeit und auch bei Beza für das schöne Gespräch. Macht's hübsch und bis nächste Woche. Tschüss.
Boah, ja, ein Song, den haben wir tatsächlich eh in Berlin gehört. Der heißt Straight Talker von Elisa. Der ist richtig, richtig nice. Das ist gerade eigentlich so für mich, also ich weiß nicht, wie es bei SG ist, aber für mich persönlich so, was ich die letzten Tage viel gehört habe. Generell von ihr sehr viel Stuff, aber der Song ist echt besonders.